Radio SRF.
Es ist 7 Uhr. Als erstes geht's hier um den Durchbruch in letzter Minute in den USA. Die Kampfhähne haben sich doch noch auf eine Lösung im Finanzstreit geeinigt. Die Republikaner verlassen den Ring als Verlierer. Dann berichten wir über die modernen Sklaven aus Afrika, Flüchtlinge, die unser Gemüse und unsere Früchte ernten. Und über die Bündnergemeinde Laax, die sich vehement gegen ein Asylzentrum wehrte und nun klein beigeben muss. Das Wetter heute, es wird recht sonnig bei 16 Grad. Am Mikrofon ist Nicoletta Cimino. Guten Morgen. Auf den letzten Drücker ist in den USA ein Staatsbankrott abgewendet worden. Beide Kammern haben einem Kompromiss zugestimmt. Ab heute arbeitet die amerikanische Regierung wieder normal. Priscilla Imboden.
Sie wollten es doch nicht darauf ankommen lassen, dass die USA zahlungsunfähig werden. Also haben sich Demokraten und Republikaner im Senat zusammengerauft. Senatsführer Harry Reid.
Political adversaries set aside their differences and disagreements to prevent that disaster.
Die politischen Gegner hätten ihre Differenzen beiseite gelegt, um diese Katastrophe zu verhindern, sagte der Demokrat. Der Kompromiss lautet, dass die Regierung wieder finanziert und dass die Schuldenlimite erhöht wird, allerdings nur bis im Januar respektive Februar. Dies, um den Druck aufrechtzuerhalten, damit sich die Parteien vorher auf langfristige Sparmaßnahmen einigen. Vom Wunsch der Republikaner, die Gesundheitsreform Obamas zu verhindern, bleibt nichts mehr übrig. Es werden lediglich die Kontrollen verschärft, damit niemand unberechtigterweise Prämiensubventionen erhält. Das ärgerte Ted Cruz von der Tea Party Fraktion.
Once again it appears the Washington establishment is refusing to listen to the American people.
Wieder einmal wolle das Establishment nicht auf die US-Bevölkerung hören, sagte er. Er werde den Kompromiss aber nicht torpedieren, fügte er hinzu. Der republikanische Sprecher im Repräsentantenhaus, John Boehner, kündigte ebenfalls an, es gebe keinen Grund mehr, Widerstand zu leisten. Er sagte in einer Radio-Talkshow,
«We fought the good fight, we just didn't win.»
Wir haben gekämpft, aber nicht gewonnen. Zuerst billigte der Senat die Vorlage, später am Abend folgte das Repräsentantenhaus. Somit ist die Budget- und Schuldenkrise vorerst beigelegt. Die US-Regierung kann nach 17 Tagen teilweise Zwangsferien ihre Arbeit wieder aufnehmen.
Priscilla Imboden. In den Atomverhandlungen zwischen Iran, den UNO-Vetomächten und Deutschland hat Teheran ein entscheidendes Zugeständnis gemacht. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten mit Markus Amrain.
Auf lange Sicht sollten unangekündigte internationale Inspektionen in den iranischen Atomanlagen möglich sein. Die EU-Außenbeauftragte Ashton begrüßte diesen Vorschlag. Auch Iran zeigte sich zufrieden. Anfang November soll eine neue Verhandlungsrunde stattfinden. Bis dahin werden die iranischen Vorschläge geprüft. Die UNO-Vetomächte und Deutschland wollen Sicherheiten, dass das iranische Atomprogramm friedlich ist und dass das Land nicht insgeheim Atomwaffen baut. Weltweit sind laut einer Studie fast 30 Millionen Menschen Opfer von Sklaverei. Eine Stiftung hat Daten in über 160 Ländern erhoben. Das ist der erste Sklavereibericht, der so umfassend ist. Darin heißt es, vor allem in Teilen Westafrikas und im Süden Asiens würden Menschen noch immer in die Sklaverei hineingeboren. Andere Opfer würden entführt und weiterverkauft, zwangsverheiratet oder als kostenlose Arbeitskräfte missbraucht. Aber auch Europa ist von der Sklaverei nicht ausgenommen. Der Sportminister Brasiliens will Ende Jahr zurücktreten, nur 6 Monate vor dem Beginn der Fußballweltmeisterschaft. Sein Rücktritt habe keine negativen Folgen für die WM, sagte der Minister. Er werde dafür sorgen, dass die 12 Stadien bis Ende Jahr fertiggestellt seien und an den Weltfußballverband FIFA übergeben würden. Mit dem Bau der Stadien ist man in Brasilien stark in Verzug und Massenproteste überschatten das Großereignis. Selbst die FIFA zweifelt an einem reibungslosen Ablauf. Die Universität Zürich muss offenlegen, zu welchen Bedingungen die Großbank UBS die Uni sponsert. Der Sponsoringvertrag müsse der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, teilte die Rekurskommission der Zürcher Hochschulen mit. Im April hatten 2 Zeitungen von der Universität verlangt, den Vertrag anschauen zu können. Sie beriefen sich auf das Öffentlichkeitsprinzip. Die Uni lehnte die Veröffentlichung jedoch ab. Gegen einen Entscheid der Rekurskommission kann die Universität innerhalb 30 Tagen vorgehen.
Sie hören heute Morgen, es ist inzwischen 7:05. In Bulgarien hat es die linke Regierung von Premier Oresharski schwer. Die Proteste gegen ihn hören nicht auf und heute muss er sich einem Misstrauensvotum im Parlament stellen. Will er diese Abstimmung überstehen, ist er auf die Unterstützung ausgerechnet der Ultranationalisten angewiesen. Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann.
Seit genau 125 Tagen gehen in Sofia die Menschen auf die Straße gegen eine Regierung, die sie nicht gewollt haben. Die Sozialisten haben die Wahlen im Mai eigentlich verloren, trotzdem regieren sie nun mit der Partei der türkischen Minderheit in einem äußerst fragwürdigen Bündnis, das überdies auf die Duldung durch die Ultranationalisten angewiesen ist, eine Konstellation, die aufgrund ihrer politischen Prioritäten in keiner Weise zusammenpasst und deshalb anfällig ist für korrupte Machenschaften. Das passt nicht zur demokratischen Aufbruchstimmung, die Bulgarien seit einigen Monaten erfasst hat, denn die Leute hätten genug von den Oligarchen, die ihr Land in den Abgrund wirtschafteten, sagte Politologe Evgeny Dainov.
People are rejecting this oligarchical tendency, this.
Die Menschen in Bulgarien wollen saubere Leute an der Regierung und nicht solche, die im Verdacht stehen, sich von Wirtschaftsbossen oder gar von Mafiosi ihre Agenda diktieren zu lassen. Heute kommt es im Parlament zur Misstrauensabstimmung gegen die linke Regierung. Mit Blick auf die Mehrheitsverhältnisse ist es recht unwahrscheinlich, dass das Oreshärski-Kabinett tatsächlich gestürzt wird. Trotzdem dürfe sich die Regierung nicht zu sicher fühlen, sagte Politikanalyst Dimitar Markov.
The government should not feel comfortable because each day they face a new challenge.
Jeden Tag sei die Regierung mit neuen Herausforderungen konfrontiert. In Ruhe arbeiten, das könne sie unter den gegenwärtigen Umständen nicht. Denn was die Regierung auch tut, es kommt bei der breiten Mehrheit nicht gut an. Die Bulgaren haben diese Regierung nicht gewollt. Sie wollen eine neue wählen.
Viele der Afrikaner, die mit einer lebensgefährlichen Reise über das Mittelmeer ihr Leben riskieren, landen dann in Italien, früher oder später auf einem Feld, als Hilfsarbeiter. Sie arbeiten da in praktisch sklavenartigen Zuständen, ohne irgendwelche Rechte und Versicherungen. Der Bericht dazu von Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Fast 30% aller Landarbeiter in Süditalien sind schwarz angestellt. Sie malochen für einen Tagessold von höchstens 25 Euro. Sie kommen aus Rumänien, Ex-Jugoslawien oder eben aus Afrika. Viele von ihnen sind in Lampedusa gelandet. So wie Joshua, der 30-Jährige aus Ghana.
No Africa, there is problems, no work.
In Afrika gibt es keine Arbeit, also entschied ich mich zur Flucht über Libyen und Lampedusa. Italien gilt in Ghana als Eintrittspforte nach Europa. Die Kontrollen sind hier weniger streng als in Spanien. Dafür ist die Überfahrt lebensgefährlich. Seit 2 Jahren lebt Joshua in Italien. Die Sprache hat er kaum erlernt. Wann auch. Er führt das Leben eines Gehetzten.
I'm just going around maybe to get work, but there's no work here.
Es ist nicht so, dass es immer Arbeit für mich gibt. Um welche finden zu können, muss ich den Ernten immer nachreisen. Im Frühling gehe ich in die Nähe Roms, da sind die Artischocken dran. Dann die Südtoskana, da sind die Erdbeeren reif. Im Sommer Auberginen und Zucchine in Kampanien, im Herbst die Trauben in der Südtoskana, im November die Oliven in Apulien, im Dezember die Orangen und Mandarinen in Kalabrien. Ich bin immer unterwegs. Wenn Joshua Arbeit findet, dann verdient er etwa 25 Euro im Tag. Das muss reichen für sein karges Leben in baufälligen Hütten und um noch ein bisschen nach Hause zu schicken. Und?
No. I keep some and...
Von meinem Lohn muss ich noch etwa 5 Euro an den Vorarbeiter abliefern, sagt Joshua. Vorarbeiter, das ist die Umschreibung für Mafioso. Meist sind die Auspresser Landsleute, die ihrerseits dem örtlichen italienischen Mafiaboss seinen Anteil abliefern müssen. Die schwarzarbeitenden Landarbeiter haben keine Rechte, sind nicht versichert und werden ausgebeutet. Die Situation ist nicht nur in Italien so dramatisch, ähnlich sieht es in Spanien und Griechenland aus. Viele Gemüse- und Früchteproduzenten klagen. Wenn ich einen besseren Preis für die Orangen erhielte, dann ginge es vielleicht ohne Schwarzarbeit. Aber so unmöglich. Ich kann keine 50 Euro zahlen. So viel würde mich ein korrekt angestellter Landarbeiter im Tag kosten, sagt diese Orangenpflanzerin aus Kalabrien. Selbst linke Kenner der Materie geben zu, dass viele Bauern gar nicht anders können, als ihre Ernte auszubeuten. Denn die Abnehmer von Gemüse und Früchten zahlen den Produzenten Minipreise. In den Geschäften Nordeuropas ist davon nicht viel zu spüren. Da steigen die Preise tendenziell, nicht aber die Löhne der Ernter.
Massimo Agostinis. In die Schweiz. Der Kanton Graubünden will in Laax in einem ehemaligen Hotel eine Asylunterkunft einrichten. Die Gemeinde wehrt sich seit Monaten gegen diese Pläne, zuletzt mit einem Baustopp, mit dem eine Umnutzung des Hotels verhindert hätte werden sollen. Das geht so nicht, sagt jetzt das Bündner Verwaltungsgericht. Stefanie Hablützel.
Das Hotel Rustico liegt ein bisschen abseits vom Dorf. Seit Juli wollte der Kanton Graubünden als neuer Mieter dort bis zu 100 Asylsuchende einquartieren. Doch der Aufschrei in Laax war gross. So viele Flüchtlinge seien schlecht für den Tourismusort. Man habe bereits ein Asylzentrum in der Nachbargemeinde. Und überhaupt, Laax benötige das Hotel, die warmen Betten für die Touristen. Die Gemeinde verbot kurzerhand mit einer Planungszone bestehende Hotels umzubauen. Das ließ sich der Bündner Regierungsrat Christian Rathgeb nicht bieten und bekommt jetzt Recht vom Bündner Verwaltungsgericht. Er hofft jetzt,
dass die Gemeinde Laax vielleicht jetzt auch mit uns dort kooperieren und das Gespräch aufnimmt, dass wir da rasch zu einer guten Lösung kommen, weil die rechtlichen Verhältnisse scheinen, wenn man das Verwaltungsgerichtsurteil lesen tut, jetzt wirklich klar.
In seinem Urteil widerlegt das Gericht die Argumente der Gemeinde Laax. Diese fand, ein Baustopp sei nötig wegen der Zweitwohnungsinitiative. Da es nun nicht mehr möglich sei, neue Ferienwohnungen zu bauen, müsse die Gemeinde um jedes warme Hotelbett kämpfen. Das Verwaltungsgericht sagt dazu, Laax kann nicht verbieten, ein Hotel für andere Zwecke zu verwenden. Kurz, die Zweitwohnungsinitiative habe herzlich wenig mit der geplanten Asylunterkunft zu tun. Nun hat die Gemeinde Laax noch die Möglichkeit, den Entscheid ans Bundesgericht weiterzuziehen.
Und jetzt geht's weiter mit Wetter und Börse.
Die Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 15.374 Punkten plus 1,4%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 14.541 Punkten plus 0,5%. Der Dollar wird zu 91,27 Rappen gehandelt, der Euro zu 1,2361 bzw. zu 1,3545 $. Das Wetter heute. Die Wolken ziehen ab und es wird zunehmend sonnig. Am längsten halten sich die Wolken in der Nordwestschweiz und an den Voralpen. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden um 16 und im Süden um 21 Grad.
Heute Morgen die Frühinformationen auf Radio SRF. Die Sendung gibt es als Podcast und online zum Nachhören auf srf.ch. Verantwortlich ist Erich Wies, am Mikrofon Nicoletta Cimino.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.